Sie haben den Punkt Schöpfung und Erlösung angesprochen und mir scheint, dass diese unlösliche Verbindung wieder stärker in Erscheinung treten muss. Die Schöpfungslehre war in den letzten Jahrzehnten in der Theologie fast verstummt und kaum noch spürbar. Jetzt merken wir die Schäden, die daraus kommen. Der Erlöser ist der Schöpfer, und wenn wir Gott nicht in dieser ganzen Größe verkünden, Schöpfer und Erlöser, dann reduzieren wir auch die Erlösung. Denn wenn Gott eigentlich in der Schöpfung nichts zu sagen hat, wenn er nur irgendwie in einem Bereich der Geschichte anwesend ist, wie soll er dann wirklich unser ganzes Leben umfassen? Wie soll er dann wirklich Heil für den Menschen als Ganzen, für die Welt in ihrer Ganzheit geben können? Deswegen ist eine Erneuerung der Schöpfungslehre und ein neues Verstehen der Unlöslichkeit von Schöpfung und Erlösung für mich von größter Bedeutung. Wieder neu erkennen, er ist der Creator Spiritus. Die Vernunft, die am Anfang steht und aus der alles kommt und von der unsere Vernunft ein Funke ist. Und er ist es, der Schöpfer selbst, der auch in die Geschichte hereingetreten ist und in sie hereintreten, in ihr wirken kann, eben weil er der Gott des Ganzen und nicht nur eines Teiles ist. Wenn wir das erkennen, dann wird klar, dass Erlösung, das Christsein, ganz einfach christlicher Glaube, immer auch Schöpfungsverantwortung ist. Nun ist ja vor 2, 3 Jahrzehnten der Vorwurf erhoben worden, ich weiß nicht, wie weit er noch besteht, dass eigentlich die Christen an der Zerstörung der Schöpfung die Verantwortlichen seien. Denn das Wort der Genesis, macht euch die Erde untertan, habe zu jener Arroganz gegenüber der Schöpfung geführt, deren Auswirkungen wir heute spüren. Ich glaube, diesen Vorwurf müssen wir in seiner ganzen Falschheit neu durchschauen lernen. Solange die Welt als Schöpfung Gottes begriffen wurde, ist auch der Auftrag, sie untertan zu machen, nicht als Auftrag der Versklavung der Schöpfung verstanden worden, sondern als Auftrag, Hüter der Schöpfung zu sein und in ihr ihre Gaben zu entfalten, am Werk Gottes, an der Evolution, die er in die Welt hineingelegt hat, selbst tätig mitzuarbeiten, so dass die Gaben der Schöpfung selbst zur Geltung kommen, nicht so unterdrückt und zerstört werden. Wenn wir anschauen, was im Umkreis der Mönchsklöster gewachsen ist, wie dort sozusagen kleine Paradiese, Oasen der Schöpfung entstanden sind und noch entstehen, dann wird sichtbar, dass dies nicht nur Worte sind, sondern wo das Wort vom Schöpfer richtig verstanden worden ist, wo Leben mit dem erlösenden Schöpfer da war, da hat man die Schöpfung zu erlösen und nicht zu zerstören sich gemüht. Und in den Zusammenhang gehört ja Römer 8 herein, wo gesagt wird, dass die Schöpfung leidet und stöhnt unter der Unterworfenheit, in der sie sich befindet, und dass sie auf das Auftreten der Kinder Gottes wartet, dass sie sich dann erlöst fühlen wird, wenn Geschöpfe, wenn Menschen kommen, die Gottes Kinder sind und die von Gott her mit ihr umgehen. Und das, glaube ich, ist genau das, was wir heute als Realität feststellen können. Die Schöpfung stöhnt, wir spüren es, wir hören es förmlich, und sie wartet auf Menschen, die sie von Gott her anschauen. Der brutale Verbrauch der Schöpfung setzt dort ein, wo es keinen Gott gibt, wo Materie nur noch Material ist für uns, wo wir selbst die letzten Instanzen sind, wo das Ganze uns einfach gehört und wir es für uns verbrauchen. Und der Verbrauch der Schöpfung setzt dort ein, wo wir keine Instanz mehr über uns haben, sondern wir nur noch wie uns selber wollen. Er setzt dort ein, wo es keine Dimension des Lebens über den Tod hinaus mehr gibt, wo wir in diesem Leben sozusagen das Ganze an uns reißen müssen und das Leben so voll besitzen wie nur möglich und alles haben müssen, was überhaupt zu haben ist. Und so können, glaube ich, wirkliche und wirksame Instanzen gegen den Verbrauch und die Zerstörung der Schöpfung nur dort gebaut und entwickelt und verstanden und gelebt werden, wo Schöpfung von Gott her gesehen wird und das Leben von Gott her gesehen wird und größere Dimensionen hat, eine Verantwortung vor Gott und einmal von Gott ganz zugeteilt wird und nicht von uns genommen wird, sondern indem wir es geben, empfangen wir das Leben. Wir müssen, glaube ich, mit allen Mitteln, die wir haben, versuchen, auf solche Weise in der Öffentlichkeit den Glauben zu Gehör zu bringen, gerade an den Stellen, wo die Sensibilität dafür da ist. Und ich denke, das Spüren, dass uns die Erde vielleicht wegruscht, weil wir sie selber wegziehen, das Bedrängtwerden durch die Probleme der Schöpfung ist ein solcher Ort, wo unser Glaube öffentlich reden kann und sich als Instanz, die weiterführt, zur Geltung bringen kann. Denn es geht ja nicht nur, dass wir Techniken der Schadensvermeidung finden, das ist ja wichtig, dass wir alternative Energien finden und so weiter. Alles das wird nicht ausreichen, wenn wir nicht selbst einen neuen Lebensstil finden. Eine Disziplin auch der Verzichte, eine Disziplin der Anerkennung der anderen, denen die Schöpfung genauso gehört wie uns, die wir leicht über sie verfügen können, eine Disziplin der Verantwortung vor der Zukunft der anderen und unserer eigenen Zukunft, weil es Verantwortung vor dem ist, der unser Richter ist und als Richter unser Retter, aber eben wirklich auch unser Richter. So glaube ich, dass wir die beiden Dimensionen Schöpfung und Erlösung, Leben und ewiges Leben, Verantwortung für die Schöpfung und Verantwortung vor den anderen und vor der Zukunft ineinander bringen müssen und dass es unsere Aufgabe ist, so verständlich und nachdrücklich in die Öffentlichkeit hineinzureden und zugleich mit unserem eigenen Beispiel, mit unserem eigenen Lebensstil zu zeigen, dass sie eine Botschaft ist, die wir selber glauben und die man leben kann, damit wir Gehör finden. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er uns allen hilft, selber den Glauben, die Verantwortung des Glaubens so zu leben, dass unser Lebensstil Zeugnis ist und dann so zu reden, dass unser Wort glaubhaft den Glauben als Wegweisung in diese unsere Zeit hineinträgt.